Ja, dazu brauchen wir nichts zu sagen. Es hilft einfach sich eine ruhige Stunde zu wählen und die Gespräche vielleicht nachher zu erledigen. Meine Frau Elke und ich werden heute den Vortrag miteinander machen. Das Thema Buddhismus, Esoterik und Christentum ist natürlich ein Riesenthema. Drei Religionen, Strömungen an einem Vormittag kurz anzusprechen, ist eine Überforderung. Aber wir wollen ganz bewusst diese eine Frage stellen zu diesen drei, ob sie unterschiedliche Wege zu Gott sein können. Nun, das wollen wir nachgehen miteinander. Ich selber werde das Thema Buddhismus mir übernehmen, meine Frau die Esoterik, weil wir früher darin gelebt haben. Ich war Buddhist, Elke war Esoterikerin und wir sind dann für uns total unerwartet auf den Weg des Christentums gekommen. Elke wird nachher das berichten, wie das für sie gegangen ist. Nun wollen wir erst einführen zu dem Thema, aber vorweg, Sie hören wohl, dass ich nicht hier aus der Nähe komme, sondern aus Holland. Ich bin Holländer. Konnten Sie es hören, ja? Ich versuche es immer zu verstecken, aber die Leute meinen, das sei wie Rudi Carrell und das hört sich immer lustig an. Nun, ich fange an zum Thema Buddhismus und zwar auch zu sagen, Buddhismus ist sehr, sehr attraktiv für vielen, nicht zuletzt auch durch den Dalai Lama, der letztes Jahr hier noch in Deutschland war. Er sprach in Frankfurt und es war sehr interessant, dass verschiedene buddhistische Gruppen mitgemacht haben, hier eine vietnamesische Gruppe, die einfach auch den Dalai Lama verehrten und es gut fanden. Normalerweise sind diese unterschiedliche buddhistische Richtungen ziemlich weit voneinander entfernt, aber hier machen sie mit, der Dalai Lama ist irgendwie attraktiv. Und das zeigt auch dieses Bild, ehemaliger Ministerpräsident von Hessen, Koch, war ein persönlicher Freund und ist noch immer ein persönlicher Freund von Dalai Lama, hat jede Gelegenheit ergriffen, ihn einzuladen. Und man hat hier den Eindruck, da geht was über und her. Da läuft auch etwas Spirituelles. Es ist wie, wenn der Ministerpräsident, vormaliger Ministerpräsident Koch, das ja so hier zeigt, dass er jetzt etwas von den Dalai Lama mitnimmt. Manche behaupten, diese Gelassenheit, mit der er sein Amt niedergelegt hat, käme vielleicht von seiner Freundschaft mit dem Dalai Lama. Nun, letztes Jahr war auch Gelegenheit in Hessen, Aufmerksamkeit zu geben an einen neu zu bauenden Hospizbau. Passt gerade zu dem, was wir gehört haben. Diesen Hospizbau sieht ziemlich meditativ aus. Und das Interessante ist, dass hier gesagt wird, dass die Grundlage dieser Arbeit das tibetische Totenbuch sei. Und es wird dazu gesagt, dass dieses Projekt weltanschaulich neutral sei. Erstaunlich. Weswegen? Weil in den Lehren Buddhas Zeichen bei Sterbenden beschrieben würden, die allen Helfern von Nutzen sein könnten. Ja, es werden auch Zeichen an Sterbenden wahrgenommen und die sind gut beobachtet, aber das ist nicht die einzige Grundlage des tibetischen Totenbuches. Denn da wird gesagt, dass man in den Ohren der Sterbenden etwas hineinflüstert, was natürlich eine sehr religiöse Bedeutung hat. Visionen, die sie sehen sollen und den Weg zu der buddhistischen Erleuchtung wird ihnen dort eingeflüstert. Nun, interessant, diese Aussage, weltanschaulich neutral. Das meint man eher in Richtung des Buddhismus, als das, wenn es um Christentum geht. Da ist er nichts mehr neutral. Es ist ganz interessant, wie Buddhismus hier ankommt. Überall nimmt man es wahr, solche Läden wie diesen, Cosmic Art und in der Mitte natürlich auch ein Buddha-Kopf. Oder man geht in der Schweiz auf die Berge, sieht Gipfelkreuze und hier dran geknüpft tibetische Gebetsfähnchen. Die Tibeter haben auf diese Fähnchen tibetische Texte gedruckt und sie meinen, dass durch die Bewegung des Windes diese Texte Einfluss haben auf alle Wesen. Nun, Buddhismus sieht man in den Schaufenstern, ob liegend, sitzend oder stehend. Sie schauen uns an, diese Buddha-Statuen, und das wirkt so attraktiv, dass viele Ladenbesitzer sagen, wir stellen einfach eine Buddha-Statue auf, dann schauen die Leute hinein. Und es wirkt beruhigend. So eine in sich ruhende Gestalt eines Buddha ist einfach hilfreich in unsere unruhige, hektische Zeit. Und vielen sagen sich, wenn die Methode der Meditation dabei hilft, dann nehme ich sie in Anspruch. Ich versuche es mal. Wir sehen, dass diese Gestalt mit einer Hand die Erde berührt. Und das hat eine symbolische Bedeutung. Denn als diese Gestalt, Siddhartha hieß er, die Erleuchtung erlangte, soll er die Erde berührt haben und dann soll die Erde gebebt haben. Und dann sagte er, die Erde ist mein Zeuge. Die Erde also als Zeuge für diesen Zustand der Erleuchtung, worin Buddha aufging. Bei Jesus Christus war es radikal anders. Der Leidende am Kreuz ist überhaupt nicht attraktiv. Es wirkt gerade beunruhigend. Aber es war so, als Jesus Christus lebte und getauft wurde, kam aus dem Himmel eine Stimme, die da sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Also Jesu Zeugenschaft kam vom Himmel her, eine ganz andere Ausrichtung. Also wie der historische Buddha, der seine Zeugenschaft auf der, oder aus der Erde bezog. Wir versuchen es auch immer mehr mit fernöstlichen Methoden. Diese Annonce heißt es Air Tours, Travel in Style. Und in diesem ganzen Bereich des Wellness wird immer mehr Yoga, Meditation, fernöstliche Entspannungstechniken angeboten. Und das hilft, so sagen es vielen. Und hier sehen wir auch diesen Ausdruck, diese Frau, sie muss nicht nur auswendig reisen, sondern gerade in sich hinein. Und da würden sie vielleicht eine tiefe Ruhe und Gelassenheit finden können. Was wir hier im Westen machen, ist ziemlich pragmatisch. Wir sagen uns Hauptsache, es wirkt. Ja, Jesus oder Christentum, wir machen mit Weihnachten, ist gemütlich. Buddha natürlich, diese beruhigende meditative Methoden, Manitou, die unsichtbare Kraft, die bei den Indianern geglaubt wird, und unterm Strich ergibt sich Yebuma. So sind wir hier im Westen eher Yebumas, als dass wir klare Christen oder auch klare Buddhisten sind. Das ist so die neue Art Häppchenreligion, von allem etwas. Nun, vielleicht ist genau das auch Zeichen für die Esoterik.
Ja. Guten Morgen. Ja, das ist ein Zeichen für die Esoterik. Das kann man mit großer Sicherheit sagen. Denn die Esoterik nimmt aus allen Religionen etwas. Grundlage ist vielleicht der Buddhismus und der Hinduismus, aber dann kommt aus dem Christentum die Mystik dazu, dann kommt aus dem Islam der Sufismus hinzu, aus dem Judentum die Kabbala, aus den Naturreligionen, aus dem Schamanismus. Überall aus den alten Kulten holt man sich Wissen und da geht es immer um ein Wissen, das geheim sein soll. Also das nicht jedem sofort zugänglich sein soll. Ich selber war etwa 10 Jahre in der Esoterik und ich habe da ganz und gar das gelebt. Zum Beispiel war für mich wichtig das indianische Horoskop. Und da musste man dann darauf achten, dass man bestimmte Pflanzen hatte oder bestimmte Steine, die einem helfen sollten und so weiter. Dann natürlich habe ich regelmäßig meditiert. Ich habe an Reinkarnation geglaubt. Und es war ein buntes Gemisch von allem. Und trotzdem habe ich immer gesagt, ich bin Christin. Warum? Ich war da hineingeboren ins Christentum. Ich war getauft, ich war konfirmiert, ich war in der Kirche. Also dachte ich, müsste ich doch Christin sein. Aber ich kann heute sagen, nein, ich war keine Christin. Zumindest nicht im Herzen. Äußerlich, ja. Aber das war's dann auch. Ich glaubte nämlich, nachdem ich ungefähr 10 Jahre in der Esoterik war, an einen völlig anderen Gott, als zum Beispiel die Bibel das sagt. Für mich war auch die Bibel zum Beispiel kein Maßstab. Maßstab war mein eigenes Gefühl. Wie geht es mir? Fühlt sich das gut an? Geht's mir gut? Dann musste das doch von Gott sein, so dachte ich. Ja, am Ende dieser Zeit sah ich dann so aus. Sie sehen, dass ich hier sehr spirituell gekleidet bin. Und ich wollte auch, dass jeder Mensch sofort sieht, womit ich beschäftigt war. Was meine Philosophie war oder auch natürlich meine Spiritualität. Ich war sehr missionarisch. Ich habe allen Menschen sofort erzählt, was ich für gute Erfahrungen gemacht habe mit all meinen Praktiken. Und ich wollte auch jeden da möglichst hineinführen. Auf meinem T-Shirt habe ich hier so ein Dreieck. Und dieses Dreieck, das ist ein Symbol für eine unpersönliche göttliche Kraft. Also Gott wird in der Esoterik als eine unpersönliche Kraft gesehen. Dann habe ich am Oberarm so einen Armreifen und der Armreifen ist eine Schlange. Die Schlange hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung in der Esoterik. Sie soll nämlich die Trägerin des Urwissens der Menschheit sein. In ihr soll alle Weisheit verborgen sein und natürlich auch ein Symbol für Weiblichkeit. Und das ist in der Esoterik ganz, ganz besonders wichtig. Man sagt ja, wir leben jetzt in einem neuen Zeitalter. Das soll ja ungefähr ab dem Jahr 2000 geschehen sein. Da soll dieses neue Zeitalter angebrochen sein. Und in diesem Zeitalter soll die ganze Menschheit einen Sprung machen, einen Bewusstseinssprung. Und dazu gehört es, dass die Weiblichkeit mehr nach vorne kommt. Denn man sagt, Frauen sind intuitiver, sie leben nicht so sehr aus dem Verstand, sondern mehr aus der Intuition. Und diese Intuition, die soll ja mehr dieses geheime Wissen hervorbringen, was in jedem Menschen sein soll. Ja, nun ist das Wort Esoterik schon häufiger gefallen, aber weiß man, was es wirklich ist? Ich selber war schon einige Jahre in der Esoterik und ich hätte immer noch nicht gewusst, was es denn nun wirklich ist. Aus diesem Grunde habe ich ja auch immer noch gesagt, ich bin Christin. Und es lässt sich auch tatsächlich sehr, sehr schwer definieren. Nun, das Wort Esoterik kommt aus dem Griechischen, von Esoterikos, und es bedeutet innen, verborgen oder geheim. Das heißt, man befasst sich in der Esoterik mit einem geheimen Wissen. Das geheime Wissen alter Kulte, geheimes Wissen im Menschen, denn man glaubt, im Menschen ist ja dieser göttliche Kern. Geheimes Wissen aus der Natur holt man sich, aus dem Kosmos, aus der unsichtbaren Welt. Überall soll dieses geheime Wissen verborgen sein und der Mensch soll in der Lage sein, dieses geheime Wissen zu erkunden und es auch sogar zu praktizieren, umzusetzen in seinem Leben. Die Esoterik ist nicht nur dafür da, dass sie dem Menschen sagen will, du bist göttlich, es kann dir gut gehen, du kannst gesund sein. Viele denken das und denken, ach, das ist sowas mit Wohlfühlen. Nein, die Esoterik hat ein ganz klares Ziel. Das heißt, Menschen, die in der Esoterik sind, die haben ein ganz klares Ziel. Viele wissen es nicht. Es gibt aber irgendwo, man weiß nicht wo, eine Führungsspitze, die dieses Wissen vorantreibt und auch das Ziel vorantreibt. Diese Menschen, Personenkreis, was auch immer, sind in der Allgemeinheit nicht bekannt. Nun, das Ziel, was da formuliert wurde, auch schon vor 40 Jahren durch die New Age-Bewegung, das wurde folgendermaßen genannt. Man möchte aus dieser Welt ein Paradies machen. Also, man hat ein Ziel für die gesamte Welt, ein Paradies auf Erden. Ja gut, das wünschen wir uns alle. Wir sehen, unsere Natur ist zerstört. Die Erde ist wirklich kurz vielleicht davor zu kollabieren, man weiß es nicht. Aber es wäre natürlich schön, ein Paradies daraus zu machen. Nun, wie bekommt man nun ein Paradies? Was würden Sie nun sagen? Esoteriker sagen, natürlich gehört zu einem Paradies Frieden, außer einer heilen Welt. Aber wie bekommt man den Frieden? Das ist natürlich nicht leicht. So müssen wir sehen, wenn wir eine Weltregierung haben und eine Weltreligion, dann würden wir den Frieden bekommen. Denn dann wäre alles in einer Hand und die Regierungen würden nicht mehr gegeneinander kämpfen und auch die Religionen würden sich nicht mehr bekriegen. Ideal dafür ist in dem Sinne die Esoterik, weil jeder, der, ob er nun Moslem ist oder ob er Jude ist, irgendwo findet er etwas von seinen Lehren wieder in der Esoterik. Und es scheint so, als ob jede Religion nur noch zusätzlich etwas bekommt, was ihr fehlt. Nun, dass dieses Ziel da ist, eine Weltreligion zu gründen, das haben so ein bisschen schon mal vor einigen Jahren Vertreter der größeren Religionen in Aachen gezeigt, die zum Teil Hand in Hand durch die Straßen Aachens gingen. Nun, es ist aber nicht nur so, dass dieses Ziel für die Welt da ist, sondern auch für jeden einzelnen Menschen. Denn wie kann sich unsere Welt verändern, sagen sie, und wie kann der Mensch transformiert werden, wenn er nicht entdeckt, dass er im Kern göttlich ist, dass er göttliches Bewusstsein hat. Und dieses Bewusstsein, das kann er entdecken, indem er vielleicht täglich meditiert, sich auf bestimmte Art und Weisen ernährt, Atemübungen, Entspannungsübungen macht und so weiter. Es geht darum, sich innerlich zu reinigen und dann würde man Zugang bekommen zu diesem göttlichen Kern, zu dem geheimen inneren Wissen. Und wer das macht, der verwirklicht sich selbst. So wird es dann gesagt. Nun, wie kommt man nun zu diesem Ziel der eigenen Göttlichkeit? Da sagen Esoteriker, das ist ganz einfach. Der Weg ist das Ziel. Mach dich auf den Weg. Befasse dich mit einer Methode, die nicht nur auf deinen Körper wirkt, auch nicht nur auf deine Seele, sondern vor allen Dingen soll sie auf deinen Geist wirken. Denn dein Bewusstsein muss sich ja verändern. Und deshalb brauchen wir spirituellen Input, damit unser Bewusstsein sich verändert. Nun, Gesundheit ist ein wesentliches Ziel dabei. Als Esoteriker glaubt man, dass man irgendwann in der Lage sein wird, selber zu bestimmen, ob man überhaupt noch krank sein will oder nicht. Nun, jetzt sind wir noch nicht so weit, aber es werden uns Methoden angeboten, die uns helfen auf dem Weg zu dem Ziel, zum Beispiel hier Reiki, Qigong, Aromatherapie, Yoga, Ayurveda, Hypnotherapie. Wir sehen, dass es sich hier hauptsächlich um Dinge aus fernöstlichen Religionen handelt. Für mich als Esoterikerin war es überhaupt kein Problem, dann mit einem Buddhisten zusammenzukommen. Eines Tages lernte ich meinen Mann kennen während einer Zusatzausbildung für Psychotherapie und er saß mir so im Kreis gegenüber und ich habe gedacht, jawohl, er scheint schon am Ziel zu sein, weil er so meditierte und der strahlte so etwas aus, wo ich dachte, ja, er hat's schon. Ich für mich selber wusste, ich hatte es noch nicht. Obwohl ich schon mehrere Ausbildungen hinter mir hatte, viele Bücher gelesen hatte, viele Kurse besucht hatte, aber ich merkte immer, mir fehlt noch was. Dass er es aber trotzdem noch nicht hatte, das konnte ich erst etwas später entdecken. Denn seine Stimmungen konnten sich von einer Sekunde zur anderen völlig verändern. Er konnte ganz friedlich aussehen und plötzlich in einem anderen Moment sah er plötzlich total depressiv aus oder sogar aggressiv. Und als Psychotherapeutin dachte ich natürlich, Da muss er noch irgendwie was an sich arbeiten, um das jetzt loszuwerden. Nun, als ich ihn kennenlernte, ging ich dann zu ihm nach Amsterdam, wo wir eine Zeit lang gemeinsam arbeiteten. Und wir machten auch später eine Reise nach Indien. Und auch da war es für mich ja gar kein Problem, obwohl ich mich ja Christin nannte, zum Dalai Lama zu gehen und mir seinen Segen zu holen. Hier sieht man, dass ich da auch so einen weißen Schal habe, wie auch der frühere Ministerpräsident Koch. Und das soll ein Segenszeichen sein. Ja, es war sogar für mich eine ganz besondere Bedeutung, denn der Dalai Lama wirkte auf mich, dass er eine ganz besondere Ausstrahlung hatte. Und weil ich noch so ein bisschen vom Christentum ja wusste, und natürlich in der Esoterik spricht man auch von Christus, dachte ich, ja, vielleicht hat auch Jesus Christus so eine Ausstrahlung gehabt wie der Dalai Lama. Nun, kann das sein?
Ja, da war Elke nicht einzig, diese Sache so zu betrachten. Vielen haben den Eindruck, wenn sie den Dalai Lama sehen, da geht ganz was Besonderes von ihm aus. Ich war für mich natürlich davon überzeugt, dass er ja wie ein Gott war. Ich war Buddhist geworden und habe dann ja in ihm meine, man könnte sagen, Erleuchtung gesehen. Er solle mich da konkret bei helfen. Aber auch an einer anderen Stelle sagte einmal ein amerikanischer Journalisten, der den Dalai Lama unerwartet traf, der Dalai Lama ist praktisch Christus. Die Fragezeichen habe ich darunter geschrieben. Kann das denn sein? Nun, um diese Frage zu beantworten, will ich ein bisschen auf die Ziele zu sprechen kommen. Und zwar zunächst mal das Ziel des Christentums, da, wir haben es schon kurz gehört, hat Jesus Christus dieses Ziel so deutlich formuliert, indem er sagte, es geht um Gott, der Vater. Und er behauptete, selber der Weg zu diesem Ziel zu sein. Und niemand käme zu diesem Ziel, denn nur durch ihn. Manche behaupten, wie intolerant. Wer kann solches behaupten? Nun, Menschen, die das behaupten, haben sich noch nicht tiefere Gedanken über die unterschiedlichen Zielen der unterschiedlichen Religionen gemacht. Denn fragen wir mal ganz direkt den Religionen oder die religiösen Strömungen, wie Esoterik, ob sie ein Weg zu Gott, dem Vater, sein wollen. Fragen wir mal einen Muslim. Ist Allah Vater? Dann würde er sagen, nein, nein, geht nicht. Das sei viel zu familiär. Allah könnte auch keinen Sohn haben. Also ist Allah nicht gleich Gott, der Vater. Wie ist das dann in Buddhismus? Kennen Buddhisten Gott? Nun, ich bin natürlich nicht als Buddhist geboren. Ich habe allerdings auch keine christliche Erziehung gehabt. Ich wusste vom Christentum überhaupt nichts. Weil ich suchte und Fragen hatte nach dem Sinn meines Lebens, habe ich gedacht, du musst einfach irgendwo schauen. Und ein Nachbarsmädchen hat mir dann davon erzählt, dort in Indien gibt es irgendwelchen Lehrmeister, Tibeter, und die haben sowas ganz Faszinierendes an sich. Und dann bin ich dahin gereist und habe mich dann ganz bewusst in einem Kurs gesetzt, in diese Meditationshaltung, zusammen mit 150 anderen westlichen Menschen. Und da kam dann jeden Tag ein Lehrmeister, ein Tibeter, ein Lama hinein, und der hat uns einen Text vorgelesen, und dieses sogenannte Herzsutra beschreibt ein Gespräch zwischen dem historischen Buddha und einer seiner wichtigsten Schüler namens Shariputra. Es geht so: Shariputra, auf diese Weise sind alle Phänomene leer. Daher, Shariputra, gibt es in der Leerheit keine Formen, keine Empfindungen, keine Wahrnehmungen, kein Bewusstsein, keinen Körper, keinen Geist, keine anderen Phänomene. Es geht um diese sogenannte Leerheit. Als ich das erste Mal hörte, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt bist du hier hingekommen nach Indien, setzt da hin und dann geht es um Leere mit zwei E. Aber weil dieser Lama so freundlich lächelte, ähnlich wie der Dalai Lama meistens in der Öffentlichkeit, dachte ich, da muss was ganz Tiefes sein. Und er hat auch davon berichtet, dass das etwas sei, was glückselig sei, diese Erleuchtung, diese Lehre. Der Dalai Lama hatte noch mehrere Bestseller zum Thema Glück geschrieben. Und er meint ganz gezielt, dass Glück in diesem Zustand der Leerheit besteht. Also für Buddhisten ist die Leerheit, die Erleuchtung, ist ein glückseliger Zustand. In diesem Zustand, gemäß dem, was wir gerade gelesen oder gehört haben, müssen wir feststellen, dass es darin keine Person gibt. Es gibt noch nicht mal Bewusstsein, Wahrnehmung, noch nicht mal einen Geist. Es gibt allerdings, so behauptete der Dalai Lama an anderer Stelle, auch keinen Gott da drinnen. Da sagte er, da jedoch der Buddhismus keinen Schöpfergott oder persönlichen Erlöser kennt, warne ich vor Leuten, die sich buddhistisch christlich nennen. Hier sagt es ganz konkret, wir Buddhisten kennen den Gott. Unser Ziel ist ein ganz anderes. Wir streben, sagen Buddhisten und der Dalai Lama, zu diesem Zustand genannt Erleuchtung. Buddha bezeichnet ja diesen Zustand. Und der historische Buddha, der Siddhartha hieß damals, bekam dann diesen Titel Buddha oder auch Nirvana oder Lehre oder Leerheit. Das seien alles Bedingungen für genau das gleiche Ziel. Da soll es hingehen. Nun, auf diese Frage hin, ob der Dalai Lama eventuell Christus ähnlich sein könne, müssen wir ganz schlicht sagen, das geht nicht, wenn er Gott nicht kennt, anerkennt. So ist der Buddhismus einen ganz anderen Weg zu einem ganz anderen Ziel. Nun, wie ist das nun bei der Esoterik? Was ist dann da genau das Ziel?
Ja, zum Teil habe ich es schon genannt. Nämlich, zum einen gibt es keinen persönlichen Gott in der Esoterik. Gott ist eine unpersönliche Kraft. Also ist er nicht gleich Gott dem Vater, wie Jesus Christus es gesagt hat. Und nicht nur das, sondern man geht in der Esoterik sogar noch weiter und sagt, du bist im Grunde selber Gott. Du musst es nur entdecken, du hast es vergessen. Und so gibt es auch Autoren, die das ganz klar benennen, die ganz klar sagen, nein, wir sollen nicht mehr nach einem Gott streben, das wäre eine untere Stufe des Bewusstseins, sondern wir sollen danach streben, selber eben dieses Göttliche zu sein, zu erkennen, zu leben. Aber jeder Mensch weiß natürlich, auch Esoteriker, sie sagen zwar, ja, da ist das Göttliche in mir, aber ich brauche trotzdem noch etwas von außen, damit dieses Göttliche sich entfalten kann. Und so heißt es dann zum Beispiel, alles ist in allem ist alles. Das heißt, das Göttliche ist in Bäumen, in Planeten, in Steinen, in allen Dingen. Und ich kann mir aus der Natur und aus anderen Energien oder was auch immer, kann ich mir noch göttliche Kraft holen. Dass der Mensch selber göttlich sein soll, das lernt man immer mehr, auch in Kursen. Hier ein Angebot, spüre deine Göttlichkeit, konnte man im Internet entdecken. Und da konnte man wirklich lernen, dass man an einem Wochenende wusste, man ist ja göttlich. Nun, wo holt man sich jetzt noch die Kraft? Vor ein paar Jahren wurden mal in China deutsche Rentner an solch eine Zypresse gestellt und dann stand dann auch in dem Magazin, Gesundheitstouristen, deutsche Rentner holen sich Kraft aus einer Energiezypresse. Ich weiß nicht, ob die Rentner wirklich wussten, was sie da taten, aber auf jeden Fall haben sie geglaubt, wenn sie die Hände da an den Baum halten, bekommen sie Energie. Und Energie scheint ja irgendwie neutral zu sein. Aber in der Esoterik ist in dem Sinne Energie, die wir uns aus der Erde oder aus einem Baum oder aus einem Stein holen, nie neutral. Sie hat immer eine spirituelle Bedeutung. In Österreich entdeckten wir einen Park, einen Naturlesepark, Und dort war dieser Stein und ein Stück davon ausgesägt. Und man konnte dann dazu Folgendes lesen. Lege dich entspannt in die Öffnung. Da, wo Stein war, liegst jetzt du. Erlebe die Kraft und Strahlungsenergie des Steines. Schließe die Augen, entspanne, lass ganz los und werde eins mit dem Stein und seinem Licht. Ich weiß nicht, ob ein Stein wirklich Licht ausstrahlt, aber man glaubt es einfach. Auch ich habe früher, was gelehrt wurde, einfach geglaubt, weil es war etwas Neues. Es schien so interessant zu sein. So ganz anders als das, was ich bis dahin aus der Kirche gehört hatte. Und ich machte auch Erfahrungen. Und das war mir total wichtig, denn ich meinte, in der Kirche hätte ich noch nie Erfahrungen gemacht. Mit Gott hätte ich früher gar keine Erfahrungen gemacht. Heute kann ich sagen, das ist eigentlich nicht wahr gewesen, aber meine Augen waren nicht dafür geöffnet, um Erfahrungen Gottes zu machen. Oder mein Herz oder was auch immer. Ja, ich sagte schon, dass die New Age-Bewegung schon vor 40 Jahren formuliert hat, dass wir in ein neues Zeitalter kommen. New Age heißt ja neues Zeitalter. Und sie hat damit auch angekündigt, dass es eben neue Werte geben wird in diesem neuen Zeitalter und dass alte, bisher christliche Werte abgelöst werden. Zum Beispiel sagten sie, ein alter christlicher Wert war zum Beispiel, dass der Mensch, so heißt es in der Bibel, Herrschaft über die Natur hat. Ja, als Gott den Menschen schuf im Paradies, hat er ihn beauftragt, über die Natur zu herrschen. Aber dann ist etwas Wesentliches geschehen, nämlich dieser Fall, der sogenannte Sündenfall. Menschen wollten nicht mehr auf Gott hören, sondern haben auf ein anderes Angebot gehört, nämlich auf das der Schlange. Und daraufhin sind sie eben aus dem Paradies vertrieben worden von Gott. Das bedeutet, dass seit dieser Zeit der Mensch nicht mehr in Gemeinschaft mit Gott lebt, sondern getrennt von Gott. Und in dieser Trennung hat der Mensch tatsächlich seine Herrschaft total missbraucht. Und ich sah das damals auch. Ich sah, wie zerstört alles war. Und ich wollte tatsächlich dazu beitragen, dass diese Erde heil wurde und auch die Menschen. Nun, jetzt ist alles zerstört. Wie sollen wir jetzt dieses Paradies bekommen? Wir sollen in Einheit leben mit der Natur. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht nur hegen und pflegen, sondern auch das wiederum hat eine ganz klare spirituelle Dimension. Man soll auch mit Wesen in der Natur sich vereinigen. Und da wird zum Beispiel angegeben, im Internet findet man das unter dem Stichwort Lichtkörperprozess, wird angegeben, wie die Menschheit sich in diesem neuen Zeitalter entwickelt und was da wichtig ist für sie. Und da heißt es, wir sind in Kontakt mit hohen Lichtwesen und Engeln, leben ganz bewusst zusammen mit den Reichen der Natur, die jetzt schon in diesen höheren Bereichen leben. Elfen, Feen, Zwergen und Riesen, die uns in ihrer Liebe und Friedfertigkeit weit voraus sind. Nun werden vielleicht manche von Ihnen denken, also Engel kann ich mir noch vorstellen, aber Elfen und Feen und Riesen, ist das nicht Mittelalter? Nein, das wird total ernst gemeint. Ich kann mich noch erinnern, dass mich einmal ein Mann fragte, ob ich schon solche Wesen gesehen hätte. Ich war ganz erstaunt. Ich wusste gar nicht, dass man die sehen sollte. Aber für ihn wäre das ein Zeichen gewesen, dass ich wirklich schon eine Stufe höher war. Kommen wir nochmal zurück auf diesen Naturlesepark in Österreich. Da werden wir erkennen, dass diese Wesenheiten gar nicht mehr so fremd sind, auch in unserer Gesellschaft. Da steht zum Beispiel unter dem, was alles angeboten wird, Folgendes. Grüße aus Island. Die isländischen Berggötter, Wasserwesen und alle Elfen schicken gesegnete Grüße und Wünsche an alle Elfen, Sylphen, Gnomen und verborgenen Wesen, im neu geschaffenen Naturlesepark in Österreich und in der ganzen Welt. Wir schicken euch Sonnengrüße mit Sonnenlauten, mit Sonnenglanz. Im Namen aller Elementargeister, Erla so und so, Elfenbeauftragte des isländischen Parlaments. Und dann steht unten drunter, für jedes größere Bauvorhaben in Island muss die Elfenbeauftragte im isländischen Parlament zuerst ein Elfengutachten erstellen, damit der elementaren Ebene der Natur keine unnötigen Wunden geschlagen werden. Diese Elfenbeauftragte gibt es tatsächlich im isländischen Parlament. Sie hat sogar vor einiger Zeit nach Baden-Württemberg Grüße geschickt, weil da in einem Ort ein Elfenmusical aufgeführt wurde. Nun können immer noch Menschen sagen, naja, aber mit Elfen, das ist mir doch wirklich zu weit. Aber wir sollen hineingeführt werden, vertraut gemacht mit dieser Welt. Zum Beispiel durch Deko. Und für Kinder gibt es dann die kleine Lilifee, die dann zauberhafte Botschaften vermittelt, wo man kleine Briefchen bekommen kann, wo man dann Botschaften aus der Feenwelt bekommt. Natürlich, für die Gärten wird es auch immer populärer, dass man sich solche Naturgeister in den Garten stellt. Aber was jetzt ganz besonders aktuell ist, das sind eben die Engel. Man soll auf die Stimmen der Engel hören, man soll auf ihre Führung hören, sich Engel von Engeln Rat holen, sich mit Engeln in Verbindung setzen. Und da kann man sogar im Internet eine Engel-Kontaktbörse finden. Da sind Menschen, die sagen, dass sie Engel seien oder dass sie ein Medium seien und so Dinge von der Engelwelt durchbekommen. Engel in der Esoterik, sie sind ganz eindeutig geistliche Führer oder sie werden so gesehen als geistliche Führer, die Menschen zu ihrer eigenen Göttlichkeit führen sollen, weil sie sind ja schon, so heißt es, den Menschen voraus in ihrer Entwicklung. Und sie wollen und sie können auch verehrt werden. Und hierin liegt ein großer Unterschied zum Christentum.
In der Bibel wird ja tatsächlich auch häufig von Engeln gesprochen. Im Neuen Testament, Hebräer 1, Vers 14, heißt es, sind sie, die Engel, nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen? Nun, hier werden Engel dienstbare Geister genannt. Das heißt, dass sie Gott dienen wollen und sollen. Das ist ihre Hauptaufgabe. Es ist nicht so, dass sie von Menschen gedient werden sollen und wollen, denn in der Offenbarung ist der Apostel Johannes zweimal in einer Begegnung mit Engeln sehr beeindruckt und fällt nieder und will dieses Engelwesen anbeten. Aber dann sagt dieses Wesen, betet nicht mich an, betet Gott an. Also, das ist ein dienstbarer Geist, der Gott dienen will. Allerdings beschreibt die Bibel auch, dass eine ganze Reihe Engel von Gott abgefallen sind, dass sie nicht mehr Gott dienen wollen. Das war unter Anführung eines ganz großen, leuchtenden Engels, ein Cherub, ganz hohes Engelwesen. Nun, diese wollte eines Tages, weil er so stolz war auf seine Ausstrahlung, auf seinen Glanz, nicht mehr Gott gehorchen, sondern auf sich aufmerksam machen. Vielen Engel waren auch beeindruckt von ihm und er sagte, ich will auf den Thron Gottes sitzen, ich will Gott gleich sein. Nun, da hat ihn Gott vertrieben. Und so war er und mit ihm eine ganze Reihe Engel, waren dann gefallen, waren von Gott verstoßen. Und diese werden dann später, diese eine Lichtengel, Satan, und seine Diener, Dämonen genannt. So müssen wir feststellen, dass die Bibel darüber redet, dass Gott im Himmel ist, wir Menschen auf Erden, und dass es dann in der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde Engel gibt, die Gott dienen wollen, oder auch Engel, die auf sich hinweisen, die selbst von Menschen angebetet werden wollen. Darum warnt die Bibel auch für die Anbetung von Engeln. In Kolosser 2, Vers 18 heißt es, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt. Ein Kampfpreis ist das Ziel des Glaubens. Das heißt, dass wenn wir an Jesus Christus geglaubt haben und damit den Weg zu Gott, den Vater, angenommen und anerkannt haben, dass wir dann am Ende den Preis bekommen von diesem Leben im Glauben, im Vertrauen auf Gott, auf Jesus Christus. Aber wir können um diesen Preis gebracht werden, weil oder wenn wir Folgendes tun, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat. Hier gibt es Leute, die sehr demütig Engel verehren, die wunderbare Erfahrungen damit gemacht haben und das so schön finden, dass das ihr Wichtigstes geworden ist im Leben. Die damit nicht mehr Gott oder vor allen Dingen auch nicht Jesus Christus zentral im Blick halten, sondern vielmehr auf die Engelwelt ausgerichtet waren. Und hier heißt es, solche werden von dem Kampfpreis ferngehalten. Nun, diese Verehrung von Engeln ist etwas, was ich kenne. Ich war damals zwar Buddhist, aber ich weiß noch ganz gut, dass ich in meinen Meditationen wunderbare Erfahrungen machte. Und auf einmal wie aufgehoben aus dieser Welt in eine andere Welt saß und helle Lichtgestalten wahrnahm. Wow, wie war ich stolz. Ich dachte, nun bist du wer. Du hast Wesen erfahren, die diese Welt regieren und bist in ihre Mitte aufgenommen. Nun genau das beschreibt ja auch diesen Text, Kolosser 2, Vers 18 weiter. Denn das heißt es, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Nun, wie war ich aufgeblasen? Wie war ich stolz? Ich meinte, besser zu sein wegen meinen Erfahrungen als anderen. Nun, noch einmal zurück. Wir fragen uns ja heute, ob Buddhismus, Esoterik und Christentum unterschiedliche Wege zu Gott wären. Noch kurz über die Wege. Im Buddhismus habe ich damals wahrgenommen, wie vielen Tibetern sehr eifrig sind. Sie werfen sich Pilgerwege lang aus dem Staub. Das heißt, dass der Weg des Buddhismus über ganz viele gute Werke geht. Dazu gehören beim tibetischen Buddhisten zum Beispiel Hinwerfungen, Opfergaben darbringen und natürlich ganz, ganz viel meditieren. Nicht nur ein bisschen, sondern Wochen, Monate, Jahre hintereinander. Nun, das ist ein Aspekt des Weges des Buddhismus. Viel Leistung. Dann wirst du vielleicht irgendwann am Ziel kommen. Ein anderer Aspekt, gerade in den tibetischen Buddhismus, ist der Aspekt der Magie. In der Magie möchte man eine unsichtbare Welt mit einbeziehen, um selber kräftiger zu werden, um somit das Ziel des Buddhismus zu erlangen oder Ziel von anderen Strömungen. Der Dalai Lama ist ein Leiter von den tibetischen Buddhisten, der sehr, sehr viel mit Magie zu tun hat. Wir sehen hier hinter ihm eine bunte Gestalt. Diese Gestalt heißt Kalachakra. Das sei ein Buddha-Wesen. Nun hält der Dalai Lama manche Einführung oder Einweihungsritualen. Das Kalachakra-Ritual dauert 11 Tage. Und er führt ein in der Realität von diesem Wesen, aber auch in die Realität von dieser Welt, worin er lebt. Und diese Welt wird Folgendes genannt. Das ist nämlich, vielleicht haben Sie sowas mal gesehen, ein Mandala. Schon mal von gehört, oder? Denn Mandalas sind überall, gerade auch in den Kindergärten, bei den Kleinsten schon gegenwärtig, dass die ausmalen sollen. Und die wenigsten wissen, was eigentlich ein Mandala ist. Aus Sicht des tibetischen Buddhismus oder des Tantrismus, wo Mandalas eigentlich herkommen, ist ein Mandala eine Abbildung einer kosmischen Welt oder Realität. Das heißt, die Abbildung sei nur klein, aber sie repräsentiert eine viel größere dahinterliegende kosmische Welt. Wenn Tibeter Mandalas legen in Form von feinen farbigen Sand, geht das in einem Ritual. Ich möchte kurz zeigen, wie dieses Ritual geht, um auch die Magie der Tibeter kurz darzustellen. Zunächst mal werden Tänze abgehalten, genau nach Vorschrift. Dann werden die Geister oder Dämonen gebunden, die dargestellt werden in diese Holzfiguren, damit sie die Fläche für das zu legende Mandala freigeben. Die ersten Linien werden gezogen, dann kommt der Meister und legt von Sand die ersten Linien aus und haucht Leben in den Mandala, auch indem er namentlich 722 Wesenheiten anruft, die in diesem Mandala Wohnung beziehen sollen. Dann macht einer oder mehrere Schüler dieses Mandala zu Ende. Das kann eine ganze Woche dauern und wir sehen, wie er so ein Tuch vor seinem Mund hat mit einem heiligen Spruch drauf, weil sein Atem nicht so heilig ist. Auch praktisch, wenn er pustet, dann nicht, dass dann nicht der Sand wegweht. Aber es hat alles so einen Anspruch nach einer anderen heilige, unsichtbare Welt. Dann liegt das Mandala und die Betrachtung dieses Mandalas sei eine Einführung in diese Welt. Es wird auch berichtet, dass gerade Kinder sehr, sehr angezogen werden von solchen Sandmandalas und wie in Trance davor sitzen und sagen, wow, und stille werden. Nun, das zieht im Bewusstsein in diese andere, erleuchtete, buddhistische Welt. Nach Verlauf von Zeit wird das Mandala dann zerstört, der Sand wird zusammengefegt und in einem Gefäß getan und zum nächstliegenden Fluss gebracht. Da wird der Sand in diesem Fluss gebracht unter Abhalten von Gebete und Opfergaben. Und es wird dafür gebetet, dass dadurch die Lehre des Buddha in alle Welt ströme. Nun, da sagen wir uns, das ist ein magisches Ritual, wir glauben das doch gar nicht. Lass die Tibeter ihre Kultur. Es ist einfach bunt und interessant. Aber für sie ist das etwas absolut Ernstes. Sie meinen, was sie machen, und für sie ist die unsichtbare Welt, die sie hier ansprechen, realer als die für uns sichtbare Welt, die für sie eine Illusion ist. Das wird auch so gelehrt im Buddhismus. Am Ende setzt dann der Meister sich noch auf die Fläche, wo das Mandala gelegt hatte, und ruft sich als spiritueller Herrscher aus über die Gegend, wo das Mandala gelegt wurde. So ist eigentlich das Legen von solchen Sandmandalas für Buddhisten, für Tibeter, das in Anspruch nehmen, spirituell gesehen, von einem Land. In diesem Sinne mag es bezeichnend sein, dass der Dalai Lama vor 2 Jahren im Bundesamt ein Mandala legen durfte. Nun, da steckt eine unsichtbare Welt dahinter. Die Bibel lehrt, dass es neben der unsichtbaren Welt Gottes und die sichtbare Welt von uns Menschen eine Welt, eine Sphäre der Luft gibt. Da gibt es Geister, Mächte, Dämonen und Kräfte. Wenn wir uns nur für das Unsichtbare öffnen, dann werden wir auf diesen Bereich stoßen und können auch damit Erfahrung machen. Wir können auch Engel dazu zählen. Die Buddhisten würden das anders einschätzen. Sie glauben auch, dass es Götter gibt und Halbgötter. Aber für sie sind Götter vergängliche Wesen, die reinkarnieren müssen. Vielleicht im nächsten Leben ein Mensch oder ein Tier sind. Es gibt auch Dämonen und Geister. Für sie ist Buddha das einzig Ewige, das Alleinbleibende. Nun, Buddha, nochmals gesagt, ist kein Gott, ist ein Zustand. Dieser Zustand wird im tibetischen Buddhismus allerdings wohl wie personhafte Wesen dargestellt. So gibt es zum Beispiel friedliche Buddha-Formen, wie dieser zukünftige Maitreya-Buddha, aber auch zornige Buddha-Wesenheiten, wie diese erleuchtete Form des Durchsetzungsvermögens. Es sieht wie ein Dämon aus. Aber es gibt beides, das heißt, die Erleuchtung besteht eben in friedliche Formen und in zornige Formen. Auf solche Wesen habe ich damals, nachdem ich Buddhist geworden bin, meditiert. Bei meiner zweiten Reise nach Indien, da war ich schon Buddhist, habe ich einen Monat lang in diese recht ärmliche Hütte verbracht. Ich durfte während diesen ganzen Monat nicht mit Menschen kommunizieren. Allerdings gab es wohl Wesen in meiner Hütte, nämlich Ratten. Und die waren ganz schön lästig. Denn nach Vorschrift hatte ich ein Altar aufgebaut mit Nahrungsmitteln drauf und das mochten die Viecher wohl. Und sie machten sich, während ich ganz stille da saß in Meditation, Herr über mein Alter. Ich habe dann einen Stock an der Seite genommen. Ich dachte, du willst sie mal. Habe mich dann aber gerade noch erinnert, dass mein Lama mal gesagt hatte, diese Ratte könnte mal deine Tante gewesen sein, in einem vorherigen Leben. Und habe dann darauf verzichtet. So habe ich gekämpft mit sichtbaren, aber vielleicht noch mit viel mehr mit unsichtbaren Wesen, mit dieser unsichtbaren Welt. Und diese Welt prägte mein Leben. Nun, diese unsichtbare Welt, ich habe es schon angedeutet, besteht im tibetischen Buddhismus aus friedlichen und zornigen Wesen. Eigentlich aus allen Gegensätzen, die es in dieser Welt gibt. Männlich, weiblich, gut, böse, hell, dunkel. Das ist auch dargestellt in diesem Symbol, das Symbol des Yin und Yang. Genau das, was ich gerade sagte, wird in diesem Symbol zum Ausdruck gebracht, dass in jeder Dunkelheit auch etwas Helles ist und in jeder Helligkeit auch was Dunkles. Es gibt nie das eine oder andere in Absolutform. Und das Vollkommene, das Göttliche, ist die Harmonie der Gegensätze. Nun, dieses Yin-Yang-Zeichen bezeichnet eine kosmische oder göttliche oder fast schöpferische Kraft, genannt Qi oder Qi. Und diese Qi- und Qi-Kraft wird in vielen fernöstlichen Methoden und Kampfsportarten zum Ausdruck gebracht, zum Beispiel in Reiki, Tai Chi, Aikido, Qigong. Nun, da spielt dieses Qi eine Rolle. Nochmals gesagt, besteht Qi in der Harmonie der Gegensätze und ist Qi eigentlich Ausdruck, ja, eines Gottesbildes. Uns kommt das entgegen. Hier zum Beispiel ist angeboten ein Between Evil and Peace Festival und wir sehen an einer Seite eine Abbildung von Jesus Christus, eine Abbildung an der anderen Seite von dem Teufel und das, man könnte sagen, in Harmonie miteinander dargestellt. Oder auch dieses Bild von einem holländischen Maler, genannt Escher, wo wir, wenn wir auf das Helle schauen, Engel sehen, aufs Dunkle Fledermäuse oder Teufel. Und das flächendeckend in einer Harmonie dargestellt. Typisch für unsere Vorstellung. Und seien wir ehrlich, wir bestehen aus Gegensätzen. Diese Welt ist voller Gegensätze. Und ein Gott oder ein Gotteskraft, der genau diese Gegensätzlichkeit in sich vereint und in Harmonie miteinander bringt, sei für uns Idealfall. Aber hier müssen wir uns dann fragen, wie bietet sich dann Gott in der Bibel an? Da lesen wir dann Folgendes im Neuen Testament. Da heißt es, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Hier wird das ganz anders gesagt. Ist in Gott der Schöpfer aller Dinge? Der Schöpfer dieser Welt, der Schöpfer von uns Menschen, ist nur Licht. Und in ihm ist kein bisschen Finsternis. Er ist also nicht die Harmonie der Gegensätze. Wenn wir dies jetzt, auch diesen Vergleich nochmals auf den Punkt bringen möchten, in Zusammenhang bringen mit dieser Frage, ob Buddhismus, Esoterik und Christentum unterschiedliche Wege zu Gott seien, müssen wir konkret sagen, es gibt unterschiedliche Wege, aber auch absolut unterschiedliche Ziele. Somit müssen wir wissen, wenn wir einen Weg einschlagen, welches Ziel möchten wir dann erlangen? Nun, wir wussten es nicht. Ich war damals auf dem Weg des Buddhismus, Elke auf dem Weg der Esoterik. Christus kannten wir nicht, Gott demnach auch nicht. Nun, wie wir ihn kennenlernten, will jetzt Elke uns kurz berichten.
Ja, Ihnen wird vielleicht, Entschuldigung, Ihnen wird vielleicht aufgefallen sein, dass wir gesprochen haben von eben von diesen verschiedenen Gottesbildern und dass es im Buddhismus gar nicht um einen Gott geht, dass es aber wohl im tibetischen Buddhismus, und hier muss man auch ganz klar unterscheiden zwischen anderen Strömungen des Buddhismus, im tibetischen Buddhismus auch um eine sogenannte unsichtbare Welt geht. Und das ist auch in der Esoterik so. Kein persönlicher Gott, Gott als unpersönliche Kraft. Ich kann sie mir einfach holen, indem ich mich dafür öffne, so wurde es gesagt. Und doch unsichtbare Wesenheiten, die etwas Persönliches haben. Und in dem Sinne werden wir auch immer mehr abgelenkt von einem persönlichen Gott. Und so war es auch bei mir. Das heißt, dieser persönliche Gott, der spielte immer weniger eine Rolle. Wenn eine Rolle etwas spielte, was persönlich war, dann war es zum Beispiel mein Engelführer oder mein Geistführer, mit dem ich Kontakt aufnahm in Meditation oder in Fantasiereisen und so weiter. Da kam ich dann auf die persönliche Schiene. Aber Gott selber war in dem Sinne gar nicht mehr da. Dieser Schöpfergott, wie ihn die Bibel beschreibt, und dieser Erlösergott. Nun, was hatte das dann für Auswirkungen oder was hat das für Auswirkungen, wenn man sich lange mit diesem Gedankengut befasst und auch mit den dazugehörigen Praktiken? Für mich war es so, ich begann einfach nur ein bisschen mit Yoga, dann fing ich an mit Selbsterfahrung, dann ging ich in die Astrologie, dann begann ich mit Steinen zu heilen, dann mit Klangschalen und. Ich kann heute nur sagen und. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles machte, aber es war eine Riesenpalette. Und ich konnte auch gar nicht mehr aufhören, weil ich immer merkte, oh, da gibt es wieder was Interessantes, Neues, das muss ich auch noch lernen. Und wieder einen neuen Kurs und wieder eine neue Ausbildung. Ja, was hatte das für Folgen, dass ich regelmäßig meditierte, mich öffnete für den Kosmos, für den Empfang kosmischer Energie und so weiter? Das hatte zum einen die Folge, dass ich nach einiger Zeit Stimmen hörte, die mich tatsächlich leiteten, die mir sagten, was ich zu tun oder zu lassen hatte. Meine Wahrnehmung wurde immer mehr geschult, das war auch ganz, ganz wichtig. Ich musste ja immer durchlässiger werden für die kosmische oder die göttliche Energie. Und somit wurde ich auch immer durchlässiger und das führte dann auch zur Hellsichtigkeit. Ich meinte zu spüren, wenn Menschen schlechte Energien hatten und ich kam mit denen zusammen, dann musste ich mich hinterher gleich reinigen, weil ich durfte mich auf keinen Fall verschmutzen. Und es führte aber auch auf der einen Seite zu etwas Positivem, nämlich ich bekam eine enorme Ausstrahlung. Und Menschen, die mich lange nicht gesehen hatten, die dachten, ja, die muss mit was ganz Gutem beschäftigt sein. Wer so eine Ausstrahlung hat, das kann nur gut sein. Nur wussten die Leute nicht, wie ich war, wenn ich allein zu Hause war. Dass ich dann nämlich manchmal in tiefste Löcher fallen konnte. Ich konnte von einer Sekunde zur anderen völlig depressiv sein, Weinanfälle bekommen. Ich hatte sehr viel mit Ängsten zu tun. Menschen, mit denen ich erstmal so in Berührung kam, die merkten das nicht gleich. Aber sie merkten dann wohl, dass ich sehr viel von Angst sprach. Ich wusste gar nicht, wovor habe ich denn Angst? Ich hätte es gar nicht benennen können. Ich war natürlich auch gleichzeitig immer in Psychotherapie und jedes bisschen, was mir auffiel oder was anderen Menschen an mir auffiel, das musste sofort mit dem Therapeuten besprochen und bereinigt werden, denn ich musste ja innerlich völlig frei und von allen Blockaden sein. Auf der einen Seite also eine enorme Wahrnehmung und eine Ausstrahlung, auf der anderen Seite dieses Dunkle, Ängste, Depressionen, nachts Albträume. Wenn ich manchmal wach wurde, sah ich in meinem Zimmer dunkle, schemenhafte Gestalten. Und ich wusste nach einiger Zeit, es gibt eine unsichtbare Welt. Früher hatte ich da überhaupt nicht dran geglaubt. Und wenn, dann hätte ich gesagt, ja, Engel, Positives. Aber was Negatives, das konnte ich mir absolut nicht vorstellen. Aber jetzt, nach einigen Jahren, wusste ich, es gibt eine unsichtbare Welt, die ist nicht nur positiv, die bedroht mich sogar. Ich konnte mir aber überhaupt nicht erklären, woher das kam, dass diese Welt mich bedrohte. Denn ich dachte ja, wenn ich mich nicht öffnen will, und das wollte ich ja auch nicht für das Böse, wenn ich mich nicht für das Böse öffnen will, dann wird das Böse auch nicht kommen. Aber ich merkte, jetzt kam es mir immer näher. Und ich konnte mir das nicht erklären. Ich ging natürlich zu meinem Psychotherapeuten und der sagte mir, ja, das sind die dunklen Anteile in dir. Das musst du einfach annehmen, da sind vielleicht dunkle Anteile und die musst du integrieren. Die gehören zu dir. Die siehst du vielleicht in einer Art Vision oder so. Ein anderer sagte mir, es gibt eine unsichtbare Welt und die ist auch nicht nur positiv. Aber du bist eben noch nicht weit genug. Du bist noch nicht hoch genug entwickelt. Wenn du das wärst, dann würdest du über diese Welt regieren. Dann könntest du einfach sagen, dass sie verschwinden soll. Und solange du das noch nicht bist, solange kannst du ein Schutzzeichen tragen oder du ziehst einen Lichtkreis um dich herum. Nun, ich machte das alles, aber ich merkte immer wieder, ich kam an meine Grenzen. So ging es nicht. Ich wurde auch immer rigoroser in Bezug auf meinen Weg. Ich ging meinen Weg ganz konsequent und man hatte mir auch gesagt, wenn dich jemand hindert an deinem Weg, dann musst du den hinter dir lassen, denn du hast das höhere Ziel. Und so verließ ich dann auch eines Tages meine Familie, weil ich meinte, sie würde mich behindern. Ja, heute kann ich sagen, dass da eigentlich zwar auf der einen Seite sich viel Licht entwickelte, aber auf der anderen Seite auch viele finstere Dinge, die ich damals nicht erkannte. Nun, ich habe schon gesagt, ich hatte meinen heutigen Mann kennengelernt. Wir lebten eine Zeit lang in Amsterdam auf einem Schiff. Dort hatte er ein Therapiezentrum. Die Räume im Bauch des Schiffes waren für Therapiezwecke ausgebaut. Aber wir waren unzufrieden mit unserer Arbeit. Eines Tages brannte dieses Schiff aus. Und wir haben es als ein Zeichen genommen, dass wir dort nicht mehr arbeiten sollten. Wir waren immer auf der Suche nach höherer Führung. Und weil wir eben unzufrieden waren, dachten wir, jawohl, wir sollen da nicht mehr arbeiten. Wir machten uns auf eine Weltreise, weil wir wussten nicht, was wir weitermachen sollten. Wir wussten, wir hatten es noch nicht ganz gefunden. Wir wussten aber auch nicht, was wir wirklich suchten. Aber wir wussten, wir suchten. Und wenn mich jemand gefragt hat, wonach suchst du, dann habe ich immer gesagt, es hat was mit Liebe zu tun. Mit einer absoluten, hingegebenen Liebe. Aber ich wusste nicht, wie ich das leben sollte. Ich hatte diesen Anspruch schon, aber wie soll ich das leben? Vielleicht in Beziehungen? Aber da merkte ich auch, das war es auch nicht. Ja, wir reisten dann über Indien, Indonesien nach Australien. In Australien wollten wir einen Freund besuchen, der wohnte im Urwald und wir hatten ihn schon kennengelernt in einem indischen Ashram und er hatte uns zu sich nach Hause eingeladen. An dem Tag konnten wir nicht mit einem Bus bis zum Rand des Urwalds fahren, sondern wir mussten per Anhalter fahren. Da nahm uns ein junger Mann mit und dieser junge Mann, der war total fröhlich. Und wir dachten, hat er vielleicht was geraucht? Wir haben ihn gefragt, hast du was geraucht? Nein, sagt er, nein, nein, meine gute Laune kommt von meiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Ja, dachten wir, kann ja auch sein. Als Esoterikerin sagen wir, alle Wege führen ja irgendwie ans Ziel. Also und natürlich kannte ich ja auch von Jesus Christus etwas und die Esoterik spricht ja von Christus. Nur meint sie nicht den Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, sondern sie spricht von dem Christusbewusstsein oder der Christusenergie. Diese soll sich jeder Mensch zu eigen machen können und dann selber Christus werden. Nun, der Mann fragte, was macht ihr beruflich? Wir sagten, wir sind alternative Psychotherapeuten, weil wir eben auch so mit alternativen Methoden arbeiteten. Ja, sagt er, wollt ihr mal was echt Alternatives erleben? Ja. Ich lade euch ein, sagt er, am Sonntag in meine Kirche. Nun dachten wir, das können wir uns wirklich nicht vorstellen, dass das die echte Alternative ist. Aber ich nannte mich ja Christin, wir waren ja im Ausland, wir wollten Menschen kennenlernen, warum sollten wir nicht auch mal in die Kirche gehen? Der Mann holte uns ab, brachte uns aber nicht zu einer Kirche, sondern zu einem Schulgebäude. Und da war ich wiederum sehr skeptisch. Denn für mich war alles, was nicht evangelisch oder katholisch war, Sekte. Also ich dachte, Vorsicht. Aber die Leute beteten zu ihrem Gott, als wäre er wirklich da. Und das hat uns beide doch sehr angesprochen. Nach dem Gottesdienst tranken sie dann noch Kaffee und Tee miteinander und dazu luden sie uns dann auch ein. Und dann kam eine Frau zu mir und fragte mich, wie ich heißen würde, woher ich käme und ob sie mit mir beten dürfte. Und ich wollte erst nicht Ja sagen, weil ich dachte, beten, das ist mir jetzt irgendwie doch zu viel, zu nah und ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. Und ich erhoffte mir von meinem Mann, dass er sagen würde als Buddhist, nein, das machst du nicht. Aber zu meiner Überraschung sagte er, ich soll das doch machen. Und er käme sogar mit. Gut, die Frau holte den Pastor und dann begann sie mit mir zu beten. Und als sie betete, da wusste ich, hier ist eine unsichtbare Macht anwesend. Ich kannte ja die Anwesenheit von unsichtbaren Mächten. Mir war aber in diesem Moment auch klar, hier ist eine Macht, die ist größer als alles, was ich bis dahin erlebt hatte. Und ich ahnte, das muss Gott sein. Und ich fing an zu weinen, weil mich das total betroffen gemacht hat, zu erkennen, Gott ist da. Und ich bin getrennt eigentlich von ihm. Und was ich noch erkannte, ich habe ein Leben geführt, das hat Gott gar nicht von mir gewollt. Das sagte mir in dem Moment niemand, aber ich erkannte das auf einmal in der Gegenwart Gottes, kann ich heute sagen. Und als ich so weinte, da sagte die Frau zu mir, deine Sünden sind dir vergeben. Ich wusste, das sagt die Frau zwar, aber eigentlich sagt Gott das zu mir. Und das Wort Sünde, das hätte ich ja früher sofort abgelehnt, denn in der Esoterik gibt es keine Schuld. Aber das Wort Sünde kommt von dem Wort Sund und Sund bedeutet Graben. Und es sagt aus, dass es einen Graben gibt zwischen Gott und den Menschen. Und das war mir auf einmal ganz, ganz deutlich. Jawohl, es gibt einen Graben zwischen Gott und den Menschen. Und das merkte ich. Und dann fragte mich die Frau, willst du von jetzt an mit Jesus Christus leben? Ich hätte Nein sagen können. Aber ich hatte diese tiefe Sehnsucht in mir nach Gott. Und weil die da war, da ahnte ich, ich muss Ja sagen zu diesem Jesus Christus. Alles andere hatte ich ja schon genügend ausprobiert. Und ich sagte dann, obwohl ich nicht wusste, was das für mich für Konsequenzen hat, jawohl, ich will, dass Jesus Christus jetzt in mein Leben kommt. Und ich habe dann in dem Sinn auch Abstand genommen von all meinen anderen spirituellen Führern. Ich machte praktisch Platz in meinem Herzen für Jesus Christus, wo vorher meine Geistführer gesessen hatten. Und ich sagte, ich will nur noch von ihm geleitet werden. Ja, und ich durfte dann erleben, dass da ein ganz persönlicher Gott in mein Leben kam, der mich nach und nach leitete und der mir zeigte, es muss nicht sein, dass du immer auf Wolke 7 schwebst, dass du alles im Griff hast, dass es dir nur gut geht, dass du dich selbst reinigen musst. Nein, er sagte, ich nehme dich so an, wie du bist. Ich reinige dich und ich zeige dir, wo es vielleicht noch was aufzuräumen gibt in deinem Leben. Und ich vergebe dir.
Ja, wunderbar, was da ablief. Sogar stand ich daneben und ich habe immer mit einem Auge zugeschaut. Und ich dachte, das ist alles richtig. Das ist wahr, was da abläuft. Elke hat nämlich immer, so hat sie ja gesagt, behauptet, sie sei Christin, aber sie war noch nicht mal eine halbe Christin. Und ich dachte, jetzt wird sie eine echte Christin und ich einen echten Buddhisten. Das passt gut zusammen. Nun, so denken Buddhisten, aber die Frau hat anders gedacht, denn sie drehte sich um zu mir und fragte, darf ich auch mit dir beten? Weil ich einfach neugierig war und mal die Wirkung eines christlichen Gebetes erfahren wollte, dachte ich, habe ich gesagt, ja, machen wir. Nun, sie hat dann auch mit mir gebetet Und in diesem Gebet durfte ich wirklich Jesus selber begegnen. Und in diesem Gebet hat diese Frau mich herausgefordert: Bist du bereit, alle deine anderen Religionen loszulassen und stattdessen diesen Jesus Christus in dein Leben aufzunehmen? Nun, weil es in ein Gebet war und weil es klar war, dass er wirklich in diesem Gebet da war und mich und uns ansprach, habe ich mich darauf eingelassen. Ganz zaghaft. Aber ich wusste, er ist da. Und wie es Elke schon sagte, er ist die Verbindung zwischen uns und Gott. Denn das ist da, was da, das ist genau das, was da geschah. Was geschah an diesem Moment eigentlich? Wir haben gesagt, wir waren mit Buddhismus beschäftigt, mit der Esoterik und waren sehr bemüht, irgendwie Gott, das Göttliche oder Buddha zu erfahren. Wir waren bemüht, von unserer Seite her, das irgendwo hinzukriegen und zu reinigen und all diese Dinge, diese Meditation und all das, was wir machten. Aber wir kamen nicht an. Hier kam von anderer Seite aber jemand auf uns zu. Da drehte sich den Spieß. Es war nicht, was wir erbrachten an Werke, an Meditation, an Erfahrungen, sondern es war etwas, was er erbrachte. Und das ist Jesus Christus, der Gott selber war, aber in menschlicher Gestalt. Und damals, als er schon lebte, in seiner Gestalt, in seinen Wirken, zeigte, er ist Gott, indem er Menschen gesund machte, indem er Dämonen austrieb, indem er sogar Toten auferweckte, indem er den Menschen zusprach: Deine Sünden sind dir vergeben. Und da erkannten die, da um ihn standen: Wer kann solche sagen? Das kann nur Gott, Sünden vergeben. Aber er wies darauf hin, er ist Gott. Und er ist fähig. Und er ist imstande und er ist bevollmächtigt, in diese Welt Menschen all das, was zwischen uns und Gott steht, zu vergeben. Und so eine Beziehung zwischen uns und Gott zu ermöglichen. Wir konnten ja nicht zu Gott kommen. Und niemand kann es auf eigene Faust. Warum nicht? Weil er nur Licht ist und keine Finsternis in ihm ist. Er kam zu uns. Er wurde Mensch. Er starb für unsere Schuld. Und dann geschah es. Das größte Zeichen der Kraft Gottes war, nachdem Jesus tatsächlich gestorben war und nach 3 Tagen aus dem kompletten Tod wieder lebendig wurde. Er empfing an seinen Leib die Strafe unserer Schuld und musste sterben, musste tot sein. Aber Gott zeigte seine ganze Vergebung, indem er seinen Sohn auferweckte, leibhaft, sichtbar für die, die ihn kannten damals. Darin zeigt sich die Kraft Gottes. Nicht wir suchten ihn, er suchte uns und zeigte uns, wer er sei. Nun, das Thema Buddhismus, Esoterik und Christentum. Unterschiedliche Wege zu Gott. Wir haben die Wege beschrieben und haben gesagt, sie streben unterschiedliche Ziele an. Aber über das Christentum muss noch gesagt werden. An sich geht es nicht um einen Weg unsererseits zu Gott hin, sondern vielmehr um einen Weg Gottes, der den Weg freibahnt in Jesus Christus, damit wir durch ihn zu Gott kommen können. Das durften wir an dieser Stelle erfahren und wir freuen uns darüber, dass nach 20 Jahren, nach dieser Begegnung, heute bei Ihnen auch so sagen zu können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.